zum Abschluss unseres E-Seminars, das wir gestern hatten miteinander, heute die Predigt mit der Überschrift Liebende Leben von der Vergebung. Liebende Leben von der Vergebung. Der Text zu diesem Thema steht im Lukas-Evangelium, und zwar im 11. Kapitel. Es geht um den 4. Vers. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Frau König hatte vorhin schon eine gute Einleitung mit diesem Zeichen, das Kreuz auf der Weltkugel. Sie haben es hier gesehen, das Zeichen der evangelischen Jugend wurde getragen. Wunderbar. Hier fiel dazu ein Bibelwort ein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das Kreuz auf der Weltkugel. Er hat die Welt geliebt. Und dann das schöne Wort, ein sehr bedenkenswertes Wort von Dr. Morgener, das er gesagt hat oder wurde gefragt, was ist denn das? Das Kreuz auf der Null. Ja, vollkommen richtig. Gott hat die Welt geliebt. Im Grunde, wenn er nicht ans Kreuz gegangen wäre, darum hat das Kreuz eine so ungeheure Bedeutung, dieses Opfer für uns, dann wären wir alle Nullen. Das müssen wir einfach mal festhalten. Und wir sind keine Nullen, in ihm, aus ihm, durch ihn. Darum das Kreuz auf der Null. Wir sind wertvoll, wir sind Geliebte Gottes, wir sind seine Kinder, wir gehören zur Familie Gottes. Ein ganz tolles Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, Vergebung ist ein Schlüssel im zwischenmenschlichen Leben. Ohne Vergebung können wir nicht leben. Ohne Vergebung können wir nicht leben. Ohne Vergebung würde Partnerschaft in welcher Art auch immer scheitern. Das 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums beginnt: Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger: Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hat das seine Jünger gelehrt. Und Jesus antwortete: Das soll euer Gebet sein. Und er formuliert das Vaterunser-Gebet. Und die vierte Bitte in diesem Gebet ist unser Predigtext: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir Menschen leben von der Vergebung. Christen und Nichtchristen brauchen sie. Verheiratete und Nichtverheiratete brauchen sie. Wir sind darauf angewiesen. Eltern und Kinder können ohne Vergebung nicht Frieden finden. Die Überschrift übrigens Liebende Leben von der Vergebung stammt von Manfred Hausmann, ein Schriftsteller, Prediger auch in Bremen damals, der uns schöne, wichtige Bücher hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen Bücher von ihm kennen, von diesem Manfred Hausmann. In einem Buch hat er eben gesagt, auf folgenden Satz, sehr bedeutsam: Wer nicht vergeben kann, darf nicht heiraten. Das sollten sich die jüngeren Leute unter Ihnen, wenn ich mir das erlauben darf, sagen. Wer nicht vergeben kann, darf nicht heiraten. Das geht kaputt. Vergeben können ist ein Geschenk. Vergeben können ist Gnade. Vergeben können ist für alle Beziehungen, für Ehe und Freundschaft, wo auch immer, lebensnotwendig. Ohne Vergebung werden wir bitter. Ohne Vergebung bauen wir Mauern auf zwischen uns. Ohne Vergebung sammeln wir Rabattmarken gegen einen anderen. Ohne Vergebung zerstören wir das Vertrauen zum anderen. Ohne Vergebung verspannen wir uns, wir verkrampfen uns, weil immer wieder was passiert. In Ehen, überall. Wir können nicht loslassen. Wir sind nicht frei. Vergeben können macht frei. Wir sind bitter und Bitterkeit bedrückt, Bitterkeit belastet. Wirkliche Vergebung aber ist viel schwerer, als wir glauben. Davon soll heute Morgen die Rede sein. Viele Menschen vergeben mit dem Kopf, aber nicht richtig mit dem Herzen, nicht mit ihrer ganzen Person, vom Scheitel bis zur Sohle. Viele vergeben mit ihrem Mund, aber nicht mit der ganzen Existenz. Viele wollen vergeben, weil Christus das ja fordert. Ja, ich muss ja vergeben. aber im tiefsten Innern stecken noch Wut, Verbitterung, Rachegefühle, Verletzungen, Beleidigungen, Empörung, Ressentiment. Auch das ist wichtig. Jeder reagiert bei der Vergebung anders. Unsere Persönlichkeit spielt dabei eine ganz große Rolle. Und jeder von uns ist anders. Jeder reagiert auch auf die Vergebung anders. Dem einen geht das ganz leicht über die Entschuldigung bitte. Der andere kriegt das ganz schwer hin. Jeder verarbeitet Kränkungen, Beleidigungen, Lügen und betrifft ganz anders. Der eine, der hat doch sofort, hat vergeben, entschuldige bitte, weg ist es. Denkt doch nie mehr daran. Und der andere, der trägt nach. Tagelang, wochenlang, jahrelang. Einer hat mal gesagt, das vergesse ich hier nie, wenn du schon gestorben bist. Verstehen Sie? Da wird also deutlich, wie oft unser menschliches Herz an dieser Stelle deutlich wird. Wie empfindlich sind Sie? Wie empfindlich bin ich? Wie großzügig, wie tolerant? Anfang der 60er Jahre, also schon eine Reihe Jahrzehnte her, war ich Generalsekretär des CVM in Hamburg. Und wir haben damals junge Israelis eingeladen. Unvergesslich. Wir wollten ein Zeichen der Versöhnung setzen. Wir als junge Christen mit den Juden. Ich hatte Kontakt damals mit dem israelischen Theologen und Philosophen und Schriftsteller Shalom Ben Shurin. Kann sein, dass auch einige unter Ihnen diesen Namen Es war sehr schwer, junge Israelis zu finden, glaubten wir. Und auch Shalom Ben Shurin sagte, ja, das weiß ich nicht, ich will mir das überlegen, ich werde die einladen, wir kommen. Aber ich weiß gar nicht, ob es junge Leute gibt, die in dieses verfluchte Deutschland kommen wollen, die Millionen Juden umgebracht haben. Es kam aber ganz anders. Wir hatten 20 Leute eingeladen, die wir auch verkraften konnten. Und die hatte er sofort zusammen. Es war ein Wunder. Und er war selber überrascht, dass die junge Generation darüber ganz anders denkt. Mit Shalom Ben Shurin kamen 20 junge Leute. Wir haben wunderbare Tage erlebt. Wir haben geredet. Wir haben um Vergebung gebeten. Wir haben Versöhnung zwischen Juden und Christen praktiziert. Und dann kam der Abschied. Darum erzähle ich. Ein Abend, wo wir zusammensaßen, wir zogen Bilanz, und da sagte Shalom Ben Shurin, Zitat, wir Juden vergeben euch Deutschen, aber vergessen werden wir diese Untaten nie, sagte er sehr betont. Wir Juden sind ein Volk und haben von unseren Vorfahren gelernt, uns immer wieder zu erinnern. Punktstriche oben. Das sagte er, Shalom Ben Shurin. Ich war einen Augenblick ganz verdattert. Ich war schockiert. Denn ich habe, vielleicht viele von Ihnen auch, von klein auf gelernt, wer vergibt, muss auch vergessen. Haben Sie das auch gelernt? Vergeben bedeutet vergessen, habe ich gelernt. Und ich habe völlig neu lernen müssen, das stimmt gar nicht. Das ist theologisch falsch. Auch das muss heute Morgen gesagt werden. Es ist ein ganz ausgesprochenes Geschenk Gottes, wenn jemand hier heute sitzt, der etwas völlig vergessen hat. Das ist ein Wunder Gottes. Neurologisch geht das gar nicht. Wir können gar nicht vergessen, dass hier oben alles gespeichert ist. Und darum sagt der Jude, das Erinnern spielt eine ganz große Rolle. Vergessen werden wir das nicht. Wir vergeben heute. Wir reichen heute die Hand. Wir haben uns umarmt. Aber vergessen. Nie. Vergeben bedeutet das Vergessen. Ich komme nochmal darauf zurück. Ich habe völlig umlernen müssen. Ich habe schon gesagt, vieles können wir vergessen. Aber manchmal ist es wieder da. Ich hatte jahrelang vergessen, wo ich in Kriegsgefangenschaft war. Ich völlig vergessen. Ich konnte es nicht mehr sagen. Ich wusste Nordfrankreich da oben, bis ich jemand wieder traf. Ach, sagt er, warst du denn auch in Nordfrankreich? Wo denn da? Ja, in Foucanville. In diesem großen Lager. Da war es wieder da. Jahrelang weg. Aber völlig vergessen ist unmöglich. Alles ist hier oben gespeichert. Zum Thema Vergebung einfach kurze Denkanstöße. Worauf kommt es bei der Vergebung an? Woran liegt es, dass die Vergebung oft noch Wunden hinterlässt? Woran liegt das, dass die Vergebung nicht häufig den ganzen Menschen erfasst? Woran liegt es, dass der ganze Mensch häufig keinen Frieden erfährt? Woran liegt es, dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und so weiter, nicht völlig geheilt sind? In seinem Namen ja, aber bei uns nicht. Er will das. Einfach Denkanstöße, Denkanstoß Nummer 1. Was wollen wir mit nicht vergeben wollen bezwecken? Darf ich das mal fragen? Was wollen wir mit nicht vergeben wollen bezwecken? Wir gehen davon aus, dass wir Menschen mit allem Tun und Lassen Ziele verfolgen. Nochmal, wir verfolgen mit allem Tun und Lassen immer, ohne Ausnahme, Ziele. Bewusst oder unbewusst wollen wir etwas erreichen. Bewusst oder unbewusst wollen wir etwas durchsetzen. Das können positive, das können negative Ziele sein. Menschen, die nicht vergeben können, tun das auch mit ganz bestimmten Hintergedanken. Auch wenn sie es nicht bewusst klar haben, im tiefsten Innern schlummern versteckte Wünsche, pflegen wir bestimmte Absichten. Kennen wir alle miteinander unsere versteckten Absichten, wenn wir schlecht vergeben können? Ich habe 30 Jahre Beratung gemacht, E-Beratung. Was glauben Sie, was ich zu hören bekommen habe in diesen Jahrzehnten? Von Leid, von Ehebruch, von Schmerzen, von Kränkungen, von Demütigungen, die Menschen durchgemacht haben. Und die sollen im Namen Jesu, sie sind bewusst die Christen, vergeben. Und was bleibt da manchmal zurück? Ich will nur mal ein paar Möglichkeiten nennen, warum oder wozu es uns schwerfällt, nicht so ohne weiteres vergeben zu können. Möglichkeit 1. Durch nicht vergeben wollen wird der andere durch mich ständig an sein Unrecht erinnern. Ich mache ihm weiterhin Vorwürfe. Er braucht oder sie braucht einen Denkzettel. Kennen Sie das? Man muss ihm doch mal einen Denkzettel geben. Der ist so leicht. Das ist so leichtfertig, geht er damit um. Der muss ja nur mal hören, wie der das wieder über die Lippen kriegt. So, entschuldige bitte. Der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Das ist doch da nur so in den Gegend gerotzt. Steckt doch nichts dahinter. Der muss einen Denkzettel haben. Da muss er mal eine ganze lange Zeit, muss der mal merken, wie leicht der damit umgeht. Das ist eben so eine Möglichkeit. Was ist daran falsch? Ich erhebe mich zum Richter über den anderen. Ich will ihn in eine tiefe Reue hineinzwingen. Da habe ich kein Recht zu. Biblisch. Pädagogisch. Es gibt ja viele Pädagogen, die das machen. Auch Eltern. Immer wieder. Möglichkeit 2. Ich will in der Tat den anderen bestrafen. Also, die Vergebung, die hat er nicht, menschlich gesehen hat er die nicht verdient. Geistlich, ja. Jesus hat uns das ja vorgemacht. Aber im Grunde hat er sie nicht verdient. Was der mir angetan hat, ich könnte verrückt werden. Er hat mich so tief verletzt, er hat mich so gekränkt, das vergesse ich nicht. Ich will ihn treffen also, ich will ihn verletzen. Ich zeige ihm, was er mir angetan hat. Er muss jetzt erstmal eine Zeit lang leiden. So ohne weiteres kann ich ihm das nicht vergeben. Liebe Geschwister, ich kann das menschlich verstehen. Sie auch? Menschlich kann ich es verstehen, aber geistlich ist es nicht in Ordnung. Dass jemand so denkt, kann ich verstehen. Christlich ist es nicht. Und da merken Sie, wie schwer das ist. Möglichkeit 3. Ich muss das Böse, das er mir angetan hat, aus pädagogischen und seelsorgerlichen Gründen wachhalten. Ich habe es eben schon gesagt, er ist so leichtsinnig. In meinen Augen nimmt er alles so leicht. Er, der Partner, nimmt die Sünde so leicht. Er glaubt so kindlich. Der ist sofort immer mit der Begebung, steht er da parat. Der denkt auch gar nicht mehr daran. Und ich denke immer noch daran. Manchmal sagt er, worum ging es denn eigentlich da vor 2 Jahren? Du fängst immer davon an, hab ich völlig vergessen. Er will es nicht mehr. Gespeichert ist es. Er vergibt auf der Stelle. Wir wollen den anderen erziehen. Wir fühlen uns hier für die Moral des Partners oder des Kindes oder wer auch immer verantwortlich. Wir spielen uns zum Richter auf. Wir belehren ihn. Wir wollen ihn in eine tiefe Reue und Buße hineintreiben. Wir wissen, was echt ist und was unecht ist. Wir wissen das. Wir spielen uns zum Pharisäer auf, deutlich. Wie ganz anders handelt Jesus, nein, der Vater, ja, Jesus, der Vater in dem wunderbaren Beispiel vom verlorenen Sohn. Das geht an die Nieren, was da steht. Der Sohn, der kommt wieder. Dieser Hurensohn kommt zurück nach Hause und der Vater vergibt ihm. Ich habe viele Eltern gefragt, was hätten sie gemacht? Ja, haben mir die Eltern gesagt, ich hätte gesagt, Sohn, vergebe dir. Große Schweinerei, die da passiert ist. Fang mal von der Pike an wieder an. Jetzt kannst du in unserem Betrieb hier als Lehrling fängst du ganz unten an. Und dann kannst du dir das verdienen, was du mal alles gehabt hast und so weiter. Was macht der himmlische Vater? So habe ich es in einer Auslegung gelesen. Der steckt ihm den Ring an. Die Prokura. Der wird Geschäftsführer des ganzen Unternehmens. Und der ältere Bruder, den kann ich verstehen, menschlich gesehen. Der hat die Nase gestrichen voll. Dieser Hurensohn, der kommt da von draußen. Was hat der sich alles erlaubt? Der kriegt die Prokura umgedient bis zum geht nicht mehr. Und mich? Merken Sie? Das geht uns Menschen so. Was hier die Bibel ausspricht im Neuen Testament, das ist revolutionär, was da passiert. Das kriegen wir, menschlich gesehen, gar nicht hin. Was unser himmlischer Vater tut. Und da wird eben deutlich, auch das Kreuz auf der Weltkugel, dieses in Jesus Christus, dieses Opfer für uns, für die Welt, wer kriegt denn das hin? Wir sind nicht Jesus an dieser Stelle. Und das werden wir auch niemals. Das muss auch ganz klar werden. Wir können ihm nachfolgen, aber wir sind nie Jesus. Machen wir uns das auch mal wieder klar. Nochmal, biblisches Beispiel, keine Moralpredigten, keine Besserei, kein Nachtragen. Ich hätte mir gesagt, hätte da auch gestanden, der Vater hätte sich seinen Sohn geschnappt, gesagt, Junge, setz dich da mal hin, jetzt wollen wir vernünftig reden. Hör mal zu, du hast Mist gebaut und jetzt wird das mal alles besprochen und aufgearbeitet werden. Nichts davon habe ich bei meinem großartigen Lehrer Johannes Busch erlebt. Er hatte 5 Kinder. Wenn er Familienrat machte, wissen Sie, wer den Familienrat leitete? Sein 12-jähriger Sohn. Nicht der Vater. Der 12-jährige Sohn leitete den Familienrat. Und anschließend der älteste Sohn, Johannes, heißt auch Johannes, später Leiter von Bethel. Als ich damals im Haus war, war der 17 Jahre alt. Später Leiter vom Bethel, inzwischen schon längst pensioniert, ein toller Theologe auch. Und der Sohn, der 12 Jahre alt war, der den Familienrat leitete, inzwischen Professor der Theologie, Assistent von Karl Barth. Mit 12 Jahren habe ich den erlebt, der leitete den Familienrat. Der Vater musste sich melden, wenn er was sagen wollte. Das muss man erlebt haben. Das war Partnerschaft in der Familie. Der älteste Bruder, warte mal, ältester Sohn, Johannes, eine ganz große Schweinerei begangen, wurde verhandelt. Jetzt denke ich anschließend, der Vater, der schnappt sich den und sagt, also Junge, hör mal zu, kein Wort, als das erledigt war, kein Wort. Ich habe Johannes Busch gefragt, sag mal, muss der nie mal so ein bisschen sagen, das weiß er doch selbst, ja. Dass er jedes Wort überprüft. Klammer zu. Denkerstoß Nummer 2. Vergebung muss den ganzen Menschen erfüllen. Ich mir sehr am Herzen, als Berater, als Therapeut. Sein Leib, seine Seele, sein Geist, liebe Geschwister, die Hände, die Füße, den Mund, alle Gliedmaßen. Die Vergebung muss sich in den Gliedmaßen äußern, wenn wir vergeben haben. Vor allen Dingen in der Ehe, in den Beinen, im Bauch, im Schlaf. Wenn Sie wieder richtig schlafen, wenn Sie vergeben haben, in der Arbeit, haben Sie es vergessen? Geht Ihr Atem jetzt wieder ruhig? Ich bin erleichtert, ich bin das alles hinter mir. Ist wirklich die Vergebung so da? Oder haben Sie noch Dinge, Ihr Rücken ist noch verspannt? Schmerzen im Rücken, im Kopf, in der Atmung? Oder ist das jetzt alles befreit, entspannt, merken Sie? Alles vorbei. Wunderbar, wir verstehen uns wieder. Wir nehmen uns Mann und Frau wieder in den Arm. Ich gebe meiner Frau einen Zungenkuss, nicht einen auf die Backe, sondern ganz innig, wie Eheleute das machen. Hören wir das wieder? können wir uns wieder streicheln. Alles ist weg. Es ist wie weg. Kriegen wir das hin? Liebe Geschwister, oder bleibt was nach? Wie viele Beispiele habe ich erlebt, dass mir jemand gesagt hat, das nächste halbe Jahr, Herr Ude, kann ich auch mit meinem Mann nicht ins Bett gehen. Diesen Ehebruch, diese Schweinerei, nein, Herr Ude, das kann ich nicht vergessen. Wenn ich mir das vorstelle und ich denke daran, kriege ich Zustände. Können Sie das verstehen? Ich kann das verstehen. Das ist menschlich die Wahrheit an dieser Stelle. Und darum ist Vergebung so schwer. Und darum ist das ein Geschenk Gottes, wenn wir das so ganz weggeben können. Und so ist es. Es gibt Menschen, die haben vergeben mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Verbal, aber nicht mit der ganzen Existenz. Im Innern gärt es noch. Im Innern bleiben Ressentiments, Enttäuschung, Verbitterung, schwelen ein bisschen weiter. Diese oder Misstrauen geht weiter. Na, liegt jemand auf der Lauer, ob er oder sie doch nicht mal wieder flirtet, doch noch mal wieder, kann ich mich da hundertprozentig drauf verlassen, dass jetzt alles, dass da nie mehr was passiert? Liebe Freunde, überprüfen das mal. Und dann merken Sie, wir bleiben Menschen. Und wir merken, wie wir auf diesen Herrn angewiesen sind in der Vergebung. Und noch eins, machen wir auch mal falsch. Vor der Vergebung, da steht die Aussprache. Wir dürfen nicht einfach so alles zudecken. Vieles wird zu viel zu schnell in unseren Gemeinden zugedeckt. Erst muss Tacheles geredet werden darüber. Das muss gründlich ausgesprochen werden. Die Wut und alles das, was da war, das muss auch mal raus. Und dann vergeben wir. Dann ist der Friede da, verstehen Sie? Wir decken zu. Denn wo sitzt das denn? Die ganze Wut, die wir gehabt haben, mit allem, was da in uns ist, wo sitzt das denn? Das muss raus nochmal. Wir müssen unserem Herzen Luft machen können. Wir dürfen unsere Enttäuschung ruhig mal rausschreien. Aber dann schließen wir ab. Sonst stimmt die Vergebung nicht. Und dann wird die Vergebung praktiziert. Leider wird das häufig unterlassen. Denkanstoß Nummer 3. Vergeben und vergessen. Ich komme nochmal drauf zurück. Vergeben meint weggeben, fortgeben, frei werden an Leib und Seele. Aber die Tat aus dem Denken, aus dem Fühlen, aus dem Gedächtnis völlig zu streichen, liebe Geschwister, das geht nicht. Jedenfalls in der Regel nicht. Hier unterscheiden wir uns von den Juden. Sie sagen, sie vergessen, aber sie werden immer daran denken. Das Erinnern spielt im jüdischen Glauben eine ganz große Rolle. Der Auszug aus Ägypten wird jedes Jahr gefeiert. Der Holocaust wird jedes Jahr in Erinnerung gerufen. Ich will der Sünde nicht mehr gedenken, das sagt der Herr. Die Sünde wird versenkt. Ein Bild bringt der Herr an der tiefsten Stelle im Meer, wo keiner mehr drankommt. Und Corrie ten Boom, die große Evangelistin, hat mal gesagt, und der Herr stellt ein Schild da oben drauf, Fischen verboten. Herrliches Wort, wunderbarer Gedanke. Fischen verboten, komm dann nie wieder dran und hol die alten Klamotten hoch. Kennen Sie das? Wenn wir nachkarren, vor 3 Jahren, am 17. Oktober, morgens um 9 Uhr, ich weiß es noch ganz genau, da hast du zu mir gesagt, kennen Sie das? Ist das völlig weg? Und dann auf einmal fällt es mir wieder ein, verstehen Sie? Und dann, die Schweinereien kommen dann wieder hoch und man möchte. Und Sie merken, Sie sollten ganz weg sein. Wir können es nicht ganz vergessen. Vergessen können wir Menschen in der Regel nicht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Aber im Gedächtnis auslöschen, was geschehen ist, können wir nicht. Aber Gott verlangt das auch nicht. Gott verlangt das auch nicht. Die Gedanken an böse Dinge kommen zurück. Aber eins können wir uns schenken lassen. Darum geht es. Dass das Erinnern ohne Bitterkeit geschieht. Shalom Ben Shurin und ich, wir haben uns in die Arme genommen. Wir haben uns mit den Juden in die Arme genommen. Da war wirklich Frieden. Aber vergessen nicht, ist das deutlich. Das können wir auch gar nicht vergessen. Wie oft erlebe ich, wenn ich in die Gemeinden reinkomme, da ist Ehebruch passiert, in der Gemeinde soll es ja vorkommen, ja. Einer in der Gemeinde hat mit einer anderen in der Gemeinde, ein Mann und eine Frau, bleiben wir mal dabei, Ehebruch begangen. bin in einer Gemeinde gewesen, da hat der Ehebrecher hier auf der Kanzel gestanden und hat vor der Gemeinde um Vergebung gebeten. Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Einer von den beiden hat die Leitung des Kreises gesagt, muss die Gemeinde verlassen. Ich denke, es wäre vergeben. Wenn das vergeben ist, nur, das heißt, der Ehebrecher ist ja vergeben. Ich darf ihn gar nicht mehr so nennen. Der sitzt aber hier in der Gemeinde mit der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Jeden Sonntag sehen die sich, ist das vergessen? Die können sich aber wieder die Hand geben, die können miteinander beten. Aber ist das weg? Vergessen? Nein. Und darum haben wir in vielen Gemeinden, ich weiß nicht, wie Sie das halten, wenn sowas mal passiert, Gott möge es geben, dass es nicht passiert. Ich kenne eine ganze Reihe Gemeinden, wo die beiden vor die Frage gestellt werden, einer, das geht nicht, die beiden, die den Ehebruch begangen haben, einer muss die Gemeinde verlassen. Im Grunde unmöglich, geistlich unmöglich. Nur, das ist das Menschliche an der Stelle. Weil ich jeden Sonntag begegnen wir uns wieder und das jetzt völlig beiseite tun. Ich habe es nur einfach hochgehoben, an dieser Stelle. Denkverschluss Nummer 4. Die verborgenen Ziele der fehlenden Vergebungsbereitschaft müssen herausgearbeitet werden. Nochmal. Die verborgenen Ziele der fehlenden Vergebungsbereitschaft müssen herausgearbeitet werden. Warum können wir als Ehepartner so schlecht vergeben? Wozu können Kinder nicht vergeben? Was drücken Eltern und Kinder damit aus? Machen wir uns das klar. Wer Vergebung verweigert, schadet sich selbst. Wer Vergebung verweigert, wird bitter. Wer Vergebung verweigert, kann krank werden. Wer Vergebung verweigert, füllt sich mit Wut, füllt sich mit Bitterkeit, füllt sich mit Depressionen. Wer Vergebung verweigert, kann Bluthochdruck bekommen. Könnt ihr aus der Vergangenheit viele Leute nennen, die dicksten Bluthochdruck haben, weil sie unter Druck stehen. Das war so ein bisschen deutlich zu machen. Weil sie eine Sache nicht weggegeben haben. Sie sind nicht frei geworden davon. Einer der Gründe an dieser Stelle. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte mit einem Beispiel abschließen, das Ganze, was wir erlebt haben. Aus der Praxis. Ich habe einen Mann in der Beratung gehabt, der in einem riesigen Werk, ich muss das sehr umschreiben, eine sehr hohe Verantwortung hatte, trug. Und er wurde mir eines Tages in die Beratung gebracht von seiner Frau und seinem Sohn. Er konnte nicht mehr gehen, er war gelähmt, in beiden Beinen. Er konnte nur noch gestützt werden. Und jetzt kommt das Verrückte. Wissen Sie, wer mir den überwiesen hat? Ein Neurologe. Der Spezialist für solche Krankheiten, der hat mir die überwiesen. Der hatte lange ihn untersucht, hatte gesagt, alle Nervenbahnen sind in Ordnung. Alle Reflexe stimmen, nur gehen konnte er nicht. So. Ein organischer Befund, sagt er, liegt nicht vor, gehen Sie zum Psychologen. Jetzt suchte er, weil er bewusster Christ war, einen Gläubigen. Er kam zu mir, lernten uns kennen. Er war krankgeschrieben, gestützt von seiner Frau und von seinem Sohn, kam er an. Ja, sagte er zu mir, ich fühle mich bei Ihnen völlig fehl am Platze. Ich bin doch beim Neurologen gewesen. Und der hat gesagt, ich sollte zu Ihnen gehen. Nicht direkt zu mir, aber zu einem Psychologen. Der sollte mich konsultieren. Das verstehe ich nicht, sagte er, sage ich auch nicht. Da sagte er, beten Sie mit mir. Ja, sei das du. Wir beiden beten, ganz innig legen das in Gottes Hände, aber jetzt geht's, habe ich zu ihm gesagt, so jetzt unterhalten wir uns darüber. Wir haben gebetet, Herr, sei du bei uns, wir wollen jetzt darüber reden, mach uns beiden klar, ich habe auch keine Ahnung, was da gespielt wird, wir können es nur in deine Hände legen und gucken uns das an. Wir bitten Gott um Beistand, um Weisheit, um Heiligen Geist, um aus dieser Geschichte rauszukommen. Der Neurologe wird seinen Grund haben, wenn er sagt, der gehört woanders hin. Ich finde nichts bei ihm. Die Nervenstränge arbeiten und doch tut's nicht. Er ist gelähmt. Ich lasse mir die Geschichte erzählen. Und dann sagt er, ja, das war also so. Er wäre also Chef eines größeren Unternehmens er hätte dafür auch die Verantwortung. Und jetzt wäre plötzlich in einem Stadtteil gesamte Elektrik ausgefallen. Der Chef bestellte ihn und machte ihn schuldig. Er war so verbittert als Christ, dass man ihm die Verantwortung für den großen Schaden anlasten wollte, dass er nicht mehr stehen konnte. Er sagte immer wieder, ja Bruder, so geht das nicht. So kann das nicht gehen. Und er fuhr eines Tages in die Firma, auf dem Parkplatz, gleich da raus, und platsch bricht er zusammen, die Beine versagen ihm den Weg. Da fing die Lehrmutter an. Beim Neurologen immer wieder untersucht, krank, nichts zu machen. Auf einer Bahre im Krankenwagen wurde er in die Firma gefahren, damit der Schaden behoben wurde, denn nur er war der Wissende. Die Firmenleitung bettelte, er möge selbst also auf der Bahre kommen und dann das alles weg hat er gemacht. Aber er litt darunter als Christ, dass man ihm das Versagen anlastete. Die Lähmungen waren nicht weg. Was war wirklich geschehen? Der Mann, ein redlicher, ehrlicher Christ, verantwortlicher Posten in der Kirche, war so verbittert, dass er aus Zorn und Verbitterung, weil man ihn für schuldig sprach, die Lähmungen produzierte. Es gibt Blindheit, da ist jemand blind. Wenn sie den operieren, ist er blind. Das ist eine seelische Blindheit. Der sieht nichts, könnte ich mal verlassen. Es gibt Menschen, die haben Lähmungen. Und der Neurologe hat gesagt, alle Nervendinge sind in Ordnung. Er kann aber nicht gehen. Was wird da gespielt? Er hat es mir gesagt. So geht es nicht. So kann es nicht gehen. Herr Rute, das lasse ich der Firma nicht durchgehen. Und er konnte nicht mehr gehen. Als er erkannte, und jetzt kommt's, dass er sich mit den Lähmungen an der Firma rächte, als er seine Sünde und sein Unrecht erkannte, als er seinen Stolz fahren ließ, als er Gott seine Sünde bekannte, da konnte er wieder gehen, da konnte er wieder stehen. Da war die Sache vorbei. Ist das deutlich geworden? Wie lautete sein Gebet zuerst? Herr, ich wollte fehlerlos sein. Ich konnte es nicht ertragen, für mein menschliches Versagen verantwortlich gemacht zu sein. Ich habe mich buchstäblich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Bitte, Herr, vergib mir meine Schuld. Die Lähmungen waren lediglich das Symptom für eine ganzheitliche Störung. Symptome sind bekanntlich nur das Anzeichen für die Störung, sind nicht die Störung selbst. Das eigentliche Motiv steckte dahinter, steckt tiefer. Sein eigentliches Motiv, seine Sünde lautete, ich muss vollkommen sein. Ich kann den Fehler nicht gemacht haben. Mein Stolz und mein Hochmut haben mir einen Streich gespielt. Ich bin moralisch besser als die anderen. Was zeigt diese Geschichte? Liebe Geschwister, wenn wir die Sünde richtig bekennen, unsere wirklichen sündhaften Motive, die im Hintergrund stehen, über die wir gestern immer wieder gesprochen haben, wenn wir Christus um Vergebung bitten, für unseren Stolz, für unseren Hochmut, für unsere geglaubte Fehlerlosigkeit, dann wird der ganze Mensch heilen. Dann heilen körperliche Gebrechen, die hier als Folge seiner falschen Rechtschaffenheit eingetreten war. Und darum meine These, eben gesagt, Vergebung muss den ganzen Menschen erfassen. Vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn der Ehebruch vorbei ist, muss die Vergebung wirklich vollständig sein. Ich habe es gestern gesagt, eine Frau sagte, ich kann mit meinem Mann in dem nächsten Jahr nicht wieder verkehren. Da muss ich erst abwarten. Ich kann es nicht. Das läuft mir nach. Ich kann es verstehen. Nur eins muss klar sein, eine vollständige Vergebung ist es nicht. Und darum dauert es Zeit, wir brauchen diese Zeit. Ein amerikanischer Seelsorger hat mal gesagt, Vergebung ist ein Prozess. Vergebung braucht lange Zeit. Liebe Geschwister, es gibt Menschen, da haut das auf einen Schlag hin. Sie haben vergeben im Namen Jesu, weg ist es, wir sind frei. Passiert immer wieder, Gott sei Dank. Und dann gibt es Fälle, leider müssen wir das sagen, die kommen 4, 5 Mal in die Beratung, 10 Mal. Wir haben die Vergebung im Namen Jesu ausgesprochen. Herr Rute, da ist noch sowas. Das müssen Sie mir auch noch vergeben. Und dann kommen so Gedanken, die sie haben. Ja, ich habe jetzt nochmal gegen meine Frau, da hatte ich einen Wut, einen Zorn oder umgekehrt. Ist das deutlich geworden? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Liebe Geschwister, Gott schenke uns die Kraft und die Bereitschaft zu vergeben. Und Gott schenke uns die Einsicht, unsere Motive und Beweggründe überall zu hinterfragen, die Vergebung blockieren, die uns die Vergebung schwer machen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du hast das gehört, was wir gesagt haben. Und du kennst jeden in diesem Gemeinderaum, in diesem Kirchenraum, was in seinem Herzen vorgeht. Du weißt es. Du weißt auch alles, was wir getan haben in der Vergangenheit und gedacht haben, was uns widerfahren ist, wie wir vergeben haben und ob wirklich alles ganz weg ist oder ob wir noch misstrauisch sind, ob wir noch etwas zurückhalten, ob wir immer wieder mit einer alten Geschichte ankommen, die längst vergeben und weggegeben sein sollte. Wir erinnern uns und heben sie hoch und können es nicht ganz vergessen. Herr, wir sind auf deine Gnade, auf deine Großzügigkeit angewiesen, auf deine Barmherzigkeit. Herr, sei uns gnädig und barmherzig. Vergib uns, Herr, wenn es uns schwerfällt. Herr, vergib uns, wenn wir die Gedanken an die böse Tat, was es auch immer war, nicht so ohne weiteres loswerden können. Und so legen wir uns mit allem, was wir sind und haben, in deine Hände. Hab Lob und Dank, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du aus Nullen wirklich wertvolle Menschen gemacht hast, Kinder Gottes, die zu deiner Familie gehören. Und das wollen wir uns auch immer wieder klar machen. Hab Dank dafür. Amen.